Während meiner Ausbildung zum Landschaftsgärtner hatten wir mal im Rahmen der Baumpflege einen sehr besonderen Auftrag. Der war jetzt an sich nicht spektakulär, wir mussten einfach nur einen Baum fällen. Aber was diesen Auftrag besonders gemacht hat, waren die Leute, auf die wir da getroffen sind. Wir mussten einen Baum fällen, der inmitten eines Wohnblocks in einem Innenhof stand. Und da sind die Leute dazugekommen, die in diesen Häusern drumherum gewohnt haben, um sich die Sache anzugucken. Aber sie haben sich die Sache nicht nur angeguckt, sondern als mein Kollege auf diesen Baum hochgekrapselt ist, angefangen hat, ihn immer kleiner zu sägen, die Äste runterzuschmeißen, den Baum immer kürzer zu machen, haben diese Menschen auf einmal angefangen zu weinen. Tränen sind geflossen, sowas habe ich noch nie gesehen. Später als Bestatter schon noch, aber nicht in der Baumpflege. Die Menschen haben geweint und geheult. Es war für sie unfassbar traurig. Am Ende kam es sogar so weit, jeder hat dann nochmal an unserem LKW vorbei, ist da vorbeigegangen, hat sich nochmal ein Stückchen Holz mitgenommen, als Erinnerung an diesen Baum, der da in der Mitte stand. Aber warum musste dieser Baum weg? Warum konnten wir nicht einfach stehen lassen und die Leute wären glücklich gewesen? Es war recht schnell klar, als wir den Stamm immer weiter runter gesägt haben, dass er von innen unfassbar hohl und morsch war. Beim nächsten Sturm wäre der Baum auf eines der Häuser gefallen, das da drumherum stand. Es wäre ein riesengroßer Schaden entstanden, hätte man den Baum stehen lassen. Vor einem ähnlichen Auftrag steht auch der Paulus, in dem Abschnitt, den wir uns heute anschauen möchten. Auch er muss jemanden entfernen, bevor etwas viel Größeres, etwas viel Schlimmeres passiert. Auch wenn es hart ist, auch wenn es mit Tränen verbunden ist, doch der Baum bzw. dieses Gemeindeglied, es muss weg. Wir möchten uns heute das Kapitel 5 im ersten Korintherbrief zusammen anschauen. Als ich im September hier bei euch war, da haben wir uns das Kapitel 1 und Teile von Kapitel 2 angeschaut. Dort ging es darum, mit Jesus denken, anders als die Welt. Wir haben gelernt, dass wir an das Kreuz denken müssen. Das Kreuz richtet uns aus auf Jesus hin und zeigt uns, wie er uns verändert, was er von uns will. Wer die Predigt verpasst hat, kann sie online nochmal nachschauen. Aber hier macht der Paulus jetzt im Prinzip weiter und räumt jetzt auf, weil eben die Korinther vergessen haben, mit Jesus zu denken und versucht sie jetzt neu auszurichten und die Gemeinde wieder auf einen guten Weg zu bringen. Wir lesen 1. Korinther Kapitel 5. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die auch unter den Nationen nicht genannt wird, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr tut euch groß, anstatt dass ihr betrübt wäret, damit der, der diese Tat getan hat, aus eurer Mitte ausgeschlossen wird. Obwohl ich dem Leib nach zwar abwesend bin, bin ich doch dem Geist nahe gegenwärtig und habe schon, als sei ich gegenwärtig über den, der das so getan hat, das Urteil gefällt. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wenn ihr versammelt seid und mit meinem Geist, mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus, einen solchen dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Leibes, damit der Geist am Tag des Herrn Jesus gerettet wird. Eure Prahlerei ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr schon ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm, Christus, ist für uns geopfert worden. Darum lasst uns das Fest nicht im alten Sauerteig feiern, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und der Wahrheit. Ich habe euch im Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben solltet mit Unzüchtigen. Das beziehe ich gar nicht auf die Unzüchtigen dieser Welt oder auf die Habsüchtigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Nun aber habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit jemandem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ein Unzüchtiger, ein Habsüchtiger, ein Götzendiener, ein Lästerer, ein Trunkenbold oder ein Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr auch nicht essen. Weshalb sollte ich auch die beurteilen, die draußen sind? Zieht ihr die nicht zur Rechenschaft, die drinnen sind? Gott aber wird die, die draußen sind, beurteilen. Entfernt den Bösen aus eurer Mitte. Dieser Abschnitt ist wahrscheinlich einer der dunkelsten Textstellen, die wir im Neuen Testament haben. Vor allem in den Briefen von Paulus. Und ich finde, dieser Text ist echt hart zu lesen. So gerade als ich es euch vorgelesen hatte, dachte ich, oh, harte Kost. Wie würdest du reagieren, wenn diese Situation hier in der Gemeinde wäre? Und ich hoffe, dass wir als Gemeindeleitung, als Pastoren nicht in die Situation kommen, dass wir so eine Situation hier haben. Aber ich glaube, wenn wir uns diesen Text angucken und in unser Leben heute hineinsprechen lassen, werden wir erst gar nicht in diese Situation kommen, die hier beschrieben ist. Wir möchten uns diesen Text in 4 Punkten anschauen und so ein bisschen Licht in diese Stelle hineinbringen. Und der erste Punkt für heute, der erste Abschnitt lautet: Wahrheit spricht. Wahrheit spricht. Dem Paulus, dem ist hier etwas zu Ohren gekommen. Es hört sich fast so an, wie wenn da jemand gepetzt hat. War jetzt nicht ganz so. Der Paulus, er war auf seinen Missionsreisen und immer an verschiedenen Stellen. Und dann kam es dazu, dass Gemeindeleitungen aus anderen Gemeinden auch da zu ihm kamen, ihn besucht haben, mit ihm gesprochen haben und verschiedene Angelegenheiten miteinander besprochen haben. War völlig normal. Und jetzt bei einem dieser Besuche sind vermutlich die Hausgenossen der Chloe, so können wir es aus dem 1. Korinther 1, Vers 11 deuten, sind diese Hausgenossen der Chloe zu ihm gekommen, haben berichtet, da in Korinth, da ist einer, der lebt mit seiner Stiefmutter zusammen. Die waren nicht verheiratet, sondern haben wahrscheinlich in einer wilden Ehe miteinander gelebt. Was mit dem Vater war, wissen wir nicht genau, wird uns nicht berichtet. Kann sein, dass er schon gestorben ist. Kann aber sein, dass ja die Stiefmutter jetzt praktisch fremdgegangen ist. Wir wissen es nicht. So oder so. Es war ein No-Go. Es geht gar nicht. Im Alten Testament hat Gott seinem Volk klare Anweisungen gegeben, auch im Hinblick auf die Sexualität, wie das zu ordnen ist. Und dass jeder seine eigene Frau haben soll, aber definitiv nicht an die Frau des Vaters rangeht. Nicht, auch nicht, wenn es die Stiefmutter ist. Auch wenn keine Blutsverwandtschaft da ist. Aber interessant ist hier in diesem Abschnitt, Paulus, er begründet die Sache hier gar nicht biblisch. Er sagt nicht, habt ihr gelesen im Alten Testament, da steht's doch schon. Sagt er gar nicht. Er erklärt es so, dass er sagt, hey, guckt doch mal um euch herum. In der Stadt in Korinth, da wohnen viele verrückte Menschen und die in tiefer Sünde drinstecken, aber sowas, hey, sowas machen selbst sie nicht. Das geht gar nicht. Es gibt geschichtliche Quellen, die uns berichten, wie die Korinther oder die Menschen in der Zeit damals mit solchen Fällen umgegangen sind. Die Strafe sah so aus, dass dieser Sohn, der die Stiefmutter genommen hat, dass beide enteignet wurden, aller Besitz wurde weggenommen und dann wurden sie ins Exil gesandt. Auf eine einsame Insel oder so, wurden weggesperrt und die durften nicht mehr zurückkommen. Sie wurden ausgeschlossen. Das taten Menschen, die Jesus nicht kannten. Der Paulus, er geht auf diese Sache gar nicht tiefer ein. Er sagt nur, hey, ihr habt eine Linie überschritten. Es geht nicht. Jetzt spricht er einen anderen Punkt an. Er dappt es nicht weiter aus, sondern schaut auf eine andere Situation der Gemeinde, die er eigentlich kritisiert. Das eigentliche Problem, sagt er, ist, dass die Korinther diese Sache einfach erdulden und nicht einmal ansprechen. Sie tolerieren es einfach. Und darauf ist der Paulus entsetzt. Sie akzeptieren die Sünde. Sie waren selbstzufrieden, sie waren hochmütig, sie meinten, es besser zu wissen. Das, was das Wort Gottes sagt, ist eher zweitrangig. Die Korinther, wenn wir den Brief weiterlesen, dann merken wir, sie haben eine Theologie aufgebaut, eine Lehre aufgebaut, die sehr freiheitsliebend war. Alles ist mir erlaubt. Wir sind befreit vom Gesetz, deshalb darf ich tun und machen, was ich will. Deshalb tolerieren sie auch diese Sünde. Paulus, er sagt, hey, das geht nicht gut. Ihr dürft es nicht tolerieren. Die Sünde wird die ganze Gemeinde zu Fall bringen. Ähnliches Beispiel haben wir im Alten Testament in Josua Kapitel 7. Dort lesen wir von einem Achan, der auch gegen die Gebote Gottes gegangen ist und gesündigt hat. Er hat Diebesgut genommen, fremden Besitz angeeignet, wo Gott gesagt hat, den dürft ihr nicht zu euch nehmen. Im Anschluss zieht Israel weiter in den nächsten Krieg, der eigentlich ganz einfach zu gewinnen sein sollte, den sie nebenbei mal so, ja, wollten sie die Stadt einnehmen, doch die Sache geht schief, weil Sünde im Volk war. Genau das Gleiche kann auch mit Gemeinde passieren. Gemeinde verliert, wenn Sünde toleriert wird. Sie geht unter, wo Sünde erlaubt ist. Diese Sünde hätten die Korinther nur eine richtige Reaktion zeigen sollen. Paulus sagt, sie hätten Leid tragen sollen. Sie hätten trauern sollen. Doch sie taten es nicht. Es gibt nur eine richtige Reaktion auf Sünde. Es ist Trauer. Nicht besser wissen. Nicht zum anderen gehen und sagen, hey, du hättest doch so machen sollen. Nicht lästern. Nicht schlecht reden, auch nicht gutheißen, einfach nur trauern. Darüber weinen, was passiert ist. Soweit ich weiß, haben wir, Gott sei Dank, jetzt in unserer Gemeinde nicht so eine Situation wie die Korinther hier. Was hat dieser Text mit uns zu tun? Was können wir daraus lernen für uns heute? Ich glaube, an einem Punkt ist dieser Text sehr, sehr aktuell für uns. Wir leben nämlich wie die Korinther hier in einer Welt, die sehr tolerant ist, in der die Bibel mit dem Leben ausgelegt wird. Nein, ja, ist richtig so. Das Leben wird mit der Bibel ausgelegt. Wir prüfen nicht mehr, was hat die Bibel über das Leben zu sagen, sondern wir kehren die Sache um. Wir dürfen alles glauben, alles denken, alles fühlen und dann biegen wir die Bibel zurecht, so dass es passt. Jeder darf sich individuell entfalten und dafür Toleranz einfordern. Was die Bibel sagt, ist zweitrangig. Wie bei den Korinthern wird alles erduldet, ja sogar gefördert. Anstatt zu trauern, wird gefördert. Und deshalb ist es für uns als Gemeinde für Christus, als Gemeinde Jesu, umso wichtiger, dass wir die Bibel reden lassen. Dass wir uns da hineingraben und die Wahrheit sprechen lassen. zuerst einmal in unser persönliches Leben hinein. Lass dich von der Bibel korrigieren, lass sie in dein Leben sprechen. Lass die Bibel dein Leben auslegen und nicht dein Leben mit der Bibel irgendwie zurechtbiegen. Lass nicht die Gefühle, lass nicht deine Meinung reden, sondern das Wort Gottes. Ich hatte erst kürzlich in meiner stillen Zeit so ein Aha-Erlebnis, wenn es um diese Korrektur geht. Ich lese in meiner stillen Zeit gerade im Buch Hesekiel. Das ist ja gerade anfänglich sehr herausfordernd. Und Gott beklagt sich da über sein Volk und wie sie auf Abwege gegangen sind. Und an einer Stelle, da kommen Männer Gottes oder Männer aus dem Volk zu Hesekiel. Und Gott sagt zu diesen Männern, hey, ich beklage, ich traue über eure Götzen, die ihr im Herzen habt. Nicht die offensichtlichen großen Götzen, die jeder sehen kann, sondern die Götzen, die ihr im Herzen habt. Das, was unscheinbar ist. Das hat zu mir gesprochen. Ich musste mich korrigieren lassen. Und diese Götzen, die ich im Herzen habe, die nicht jeder sieht, ins Kreuz bringen. Wenn Gott dir durch den Heiligen Geist etwas im Leben zeigt, dann geh nicht drüber hinweg. Lass dich korrigieren. Lass die Wahrheit sprechen. Lass dich von Jesus befreien. Er hat das Leben seines einzigen Sohnes gegeben, damit diese Sachen aus der Welt geschafft werden können und du wirklich frei sein darfst. Und wenn du das tust, dann verspreche ich dir, dann wirst du erst gar nicht in diese Situation kommen, wie die Korinther hier sind. Denn dann wird diese Sünde im Keim erstickt und gar nicht erst wachsen können, sondern direkt rausgerissen und niemand wird es merken. Du wirst frei sein und nicht in diese Situation kommen. Und so kommen wir auch zum zweiten Punkt, der heißt Gnade handelt. Es geht nämlich weiter mit den Korinthern und die Gnade handelt. Paulus schreibt hier in den Versen 4 und 5, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wenn ihr versammelt seid mit meinem Geist, mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus, einen solchen dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Leibes, damit der Geist am Tag des Herrn Jesus gerettet wird. Ganz schön harte Worte, die der Paulus hier sagt. Aber notwendig. Manchmal brauchen wir so eine ganz direkte Ansprache, dass wir wissen, was gemeint ist, wie dringlich die Situation ist. Aber was meint Paulus hier, wenn er vom Satan übergeben schreibt? Stell dir vor, jemand, den du sehr, sehr lieb hast, bekommt die Diagnose Krebs. Das hast du vielleicht schon selber erlebt. Nur in diesem fiktiven Beispiel, da ist es so, der Arzt, der sagt zu diesem Krebspatienten, dieser Krebs, den du hast, der ist tödlich. Aber die gute Nachricht ist, dieser Krebs, er kann ganz einfach rausoperiert werden und du wirst nichts merken, du kannst befreit aufleben und darfst leben. Du wirst nicht sterben. Und jetzt sagt der Kranke, nachdem er diese Diagnose bekommen hat und diese Therapie aufgezeigt bekommen hat, sagt er, nee, lass mal, das will ich nicht. Ich will nicht, dass dieser Krebs operiert wird. Ich schätze diesen Krebs, ich liebe ihn. Ich will nicht ohne diesen Krebs leben. Lieber sterbe ich mit diesem Krebs, als ihn zu verlieren. Ja, wir würden alle die Hand an den Kopf schlagen und sagen, wie kann man nur? Hey, du wirst sterben. Genauso verhält sich die Gemeinde hier und auch dieser Bruder, von dem Paulus hier schreibt. Sie als der Leib von Jesus, sie haben ein Krebsgeschwür. Dieser Krebs, er schadet die Gemeinde. Und der muss, den müssen sie loswerden, bevor er ihnen das Leben kostet. Und im Prinzip sagt Paulus hier, hey komm, lasst uns zusammen zum Arzt gehen. Lasst uns diesen Krebs entfernen lassen, damit ihr lebt. Damit meint Paulus jetzt nicht, dass dieses Satan übergeben bedeutet, dass das der Arzt ist. Satan ist nicht der Arzt. Paulus meint, dieser uneinsichtige Sünder, er muss raus, der mit seiner Schwiegermutter zusammenlebt. Er muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, bevor noch größerer Schaden entsteht. Denn die Gemeinde ist ein Herrschaftsgebiet Gottes. Dort regiert Jesus. Und wir richten uns nach seinem Wort. Aber dieser Jesus, Gott, er hat offensichtlich im Leben von diesem Sünder nichts zu sagen. Er hat den Herrschaftsbereich seines Herzens nicht Jesus komplett übergeben. Er ordnet sich Gott nicht unter. Er lebt im Herzen im Prinzip noch unter dem Herrschaftsbereich des Teufels. Und deshalb sagt Paulus hier, komm, das, was im Herzen ist, müssen wir jetzt auch äußerlich sichtbar werden lassen. Und diesen Bruder ausschließen. Er duldet ja nicht das, was Gott ihm zu sagen hat. Diese Vorgehensweise, die Paulus hier anspricht, die ist in der Bibel, ist es nichts Neues. Jesus selber hat dazu aufgefordert, so zu handeln. Allerdings hat er noch mehr Hinweise gegeben, wie das dann zu tun ist, damit auch kein Unfug geschieht und alles seine rechte Ordnung hat. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 18 in den Versen 15 bis 18, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Jesus beschreibt uns hier einen klaren Prozess, wie das dann vonstatten gehen soll. Ich selber habe das schon erlebt, nicht in der GFC, aber wie Menschen willkürlich aus der Gemeinde ausgeschlossen wurden, weil die Meinungen mit der Gemeindeleitung nicht mehr zusammengepasst haben. Da wurde sich nicht an diesen Jesusweg gehalten. Da ging es mehr darum, Hauptsache weg. Aber Jesus geht es nicht darum. Ihm geht es nicht um Hauptsache weg. Jesus geht es um Hauptsache gerettet. Das wird hier auch diesem Prozess deutlich, den er beschreibt. Zuerst sagt er, es soll ein persönliches Gespräch stattfinden, so von Mann zu Mann oder unter vier Augen. Die Gemeinde muss von der Sache gar keinen Wind bekommen. Es geht nicht darum, jemanden bloßzustellen und zu zeigen, hey, guck mal da, wie schlecht er ist. Nein, überhaupt nicht. Sondern dieser Bruder, diese Schwester, ihr soll geholfen werden, das Problem aus der Welt zu schaffen, ans Kreuz zu bringen. Und da reicht meistens schon einfach ein persönliches Gespräch. Der Sünder, er sieht seine Schuld ein und dann kann man zusammen beten, es ans Kreuz bringen. Die Sache ist gut und vergessen. Und alle können friedlich weiter miteinander leben. Falls der Bruder oder die Schwester dann sagt, ich habe doch nichts getan, ich bin unschuldig, das ist meine Erkenntnis, dann zündet die nächste Stufe. Dann werden weitere Zeugen dazugeholt. Das bringt die Person dann vielleicht zum Nachdenken und sagt, oh, Vielleicht war meine Erkenntnis doch nicht so die richtige. Vielleicht sagt die Bibel doch was anderes. Und dann lenkt sie vielleicht ein und alle miteinander beten zusammen und die Sache ist gut. Und wir gehen wieder friedlich unseres Weges. Die Gemeinde hat gar keinen Wind davon bekommen. Alles passt, alles ist friedlich. Außer die Person ist immer noch uneinsichtig. Dann sagt Jesus, dann soll sie vor die Gemeinde gestellt werden. Dann soll sie sich dort erklären. Vielleicht denkt sie dann ein, wenn sie sagt, oh, ich bin tatsächlich der Einzige, der so denkt und sollte mich korrigieren lassen. Und sie tut es wieder, alles gut. Wir können friedlich miteinander leben. Wir vergeben dieser Person und alles passt. Aber wenn sie dann immer noch nicht einlenkt, dann passiert das, was Jesus hier sagt und auch Paulus hier im Kapitel 5, dann muss sie ausgeschlossen werden. Dann muss dieser Krebs auf die harte Tour entfernt werden. Aber traurig wäre es, wenn die Geschichte hier zu Ende wäre. Ist sie zum Glück nicht. Denn Gott verfolgt in allem immer ein Ziel. Und das ist die Rettung. Er möchte, dass der Sünder einlenkt. Er möchte den Sünder, ja, bekehren. Er möchte ihn retten. Das ist das Ziel von Jesus. Und dieser Weg der Rettung, der ist vielleicht manchmal ganz schön hart und schwer. Paulus rechnet damit, dass dieser Sünder schweres Leid ertragen muss. Er spricht vom Verderben des Fleisches. Ich weiß nicht, was genau er damit meint. Es könnte sein, dass er Krankheit meint, die kommen kann, oder eine andere Not, die das Leben angreift, wenn er außerhalb der Gemeinde ist. Doch durch dieses Leid soll er merken, was ihm fehlt, was er in Gemeinde hat. Paulus sagt hier übrigens nicht, nur Menschen, die Sünder sind, erfahren Leid. Überhaupt nicht, das sagt er hier nicht. Wir alle wissen, selbst Kinder Gottes, die eng bei Jesus sind, leiden oft mal Unfassbares. Aber es geht da nicht um Korrektur, um Sünde im Leben. Nur hier, wo es offensichtlich ist und die Person ausgeschlossen wurde, dem Satan übergeben wurde, dort geht es tatsächlich offensichtlich um eine Rettungsmaßnahme. In diesem Leid merkt der Sünder, was er eigentlich an der Gemeinde hätte. Vielleicht wart ihr selber schon in Notsituationen und dann habt ihr erlebt, wie die Gemeinde für euch gebetet hat. Vielleicht wart ihr in Situationen der Trauer, wo ihr gar nicht mehr für euch selber kochen konntet und ihr wart dankbar, als Gemeindeglieder da waren und Essen vorbeigebracht haben. Vielleicht wart ihr dankbar, als Gemeindeglieder gekommen sind, mit euch zum Arzt gegangen sind. Viele kleine Dinge im Alltag, wo ihr merkt, boah, die Gemeinde, sie ist so kostbar. Sie trägt mich durch. Auch das alles fällt weg. Wenn jemand ausgeschlossen ist, der merkt, dieser Leib Jesu ist doch etwas sehr Wortvolles. An dieser Stelle habe ich persönlich wieder schätzen gelernt, was wir an Gemeinde haben. Wir können Sorgen und Nöte miteinander teilen. Wir können sie gemeinsam tragen. Wir sind eben nicht alleine. Wir haben jemanden an unserer Seite, Jesus und auch die Gemeinde. Und ich glaube, es muss unfassbar hoffnungslos sein, wenn man das alles nicht hat. Doch wie gesagt, Jesus hat ein Ziel und das ist die Rettung. Gott rettet. Und er wird auch die Person retten, die hier ausgeschlossen ist, so sagt es Paulus. Entweder die Person kehrt um, bekennt die Sünde und darf zurück in die Gemeinde kommen, dann wird diese Rettung direkt offensichtlich. Sie darf von Herzen wiederkommen und sich eingliedern. Oder sie bleibt in ihrer Sünde, lebt so weiter, dann wird sie gerettet, so sagt Paulus, am Tag des Herrn. Wenn Jesus wiederkommt, wird sie gerettet. Vorausgesetzt, sie hat sich zwischenzeitlich nicht bewusst von Gott losgesagt und gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, ich will ein Sünder sein. Wenn sie diese bewusste Umkehr aber nicht tut, wird sie gerettet am letzten Tag. Aber sie wird nicht beneidenswert sein. Sie wird nicht gut dastehen. Sie wird gerettet mit Ach und Krach, wie durchs Feuer, sagt Paulus an anderer Stelle. Aber sie wird nichts vorzuweisen haben. Sie wird nicht gut dastehen. Deshalb wünscht sich Jesus und wünscht sich Paulus, dass diese Person vorher umgekehrt, wieder zu Jesus kommt und ja die Früchte des Geistes hervorkommen und sie gut dasteht und sie einen Siegespreis erlangt, wenn sie dann vor Jesus steht. So ist also der Gemeindeausschluss am Ende ein Weg der Gnade. Ein Weg, der dem Sünder zeigen soll, was er an Jesus hat, was er an der Gemeinde hat. Letztendlich ist es die Liebe Jesu, die den Sünder für den Moment körperlich ausschließt, aber jederzeit im Herzen einschließt. Gemeindeausschluss ist ein Weg der Gnade. Wir schauen uns den dritten Punkt an. Christus reinigt. Denn Paulus zeigt uns jetzt auf, was denn die Grundlage dafür ist, dass das alles eigentlich nicht passieren muss. Die Juden, das ist ja ein sehr besonderes Volk. Sie haben ja sehr viele Herausforderungen und Kämpfe. Aber an einer Stelle beneide ich die Juden. Die Juden, sie haben nämlich von Gott neben ganz vielen Gesetzen auch viele Feste an die Hand bekommen, für die ich sie beneide. Gott ist ein Gott der Feste, ein Gott der Partys, könnte man so sagen. Denn mit diesen Festen möchte Gott den Menschen aufzeigen, was er für sie tut und getan hat und ihnen ganz viel geistlich beibringen, wenn sie diese Feste feiern. Er möchte ihnen geistliche Wahrheiten vor Augen malen. Genauso ist es auch beim Fest der ungesäuerten Brote. Dieses Fest wurde unmittelbar vor dem Passafest gefeiert. Das Fest sollte den Juden zeigen, wie Gott sie aus Ägypten befreit hat und ihnen ein völlig neues Leben gegeben hat. Und das sich unterscheidet von dem, was sie da in Ägypten hatten und dem, was sie jetzt neu von Gott empfangen haben. Das Passahlamm, das sie dann nach dem Fest der ungesäuerten Brote geschlachtet haben, erinnert uns heute und auch die Israeliten damals daran, was es Gott gekostet hat, als er ihnen dieses neue Leben ermöglicht hat. Er musste nämlich seinen einzigen Sohn opfern, das Beste geben, was er hatte, das Einzige geben, was er hatte, um dieses neue ewige Leben zu ermöglichen und uns aus freier Gnade zu schenken. An dieses Fest erinnert Paulus jetzt auch hier die Korinther. Beim Fest der ungesäuerten Brote, da mussten die Juden allen Sauerteig aus dem ganzen Haus zusammenkehren, zusammenräumen und wegwerfen, in die Tonne kloppen. Und dann haben sie sich eine Woche lang nur von einem Art Knäckebrot ernährt. Warum mussten sie das tun? Sauerteig ist beim Brotbacken sehr wichtig. Die Hausfrauen unter euch, die werden es wissen. Denn Sauerteig, er ist dazu da, dass das Brot aufgehen kann, dass es fluffig wird und ja wirklich gut schmecken kann. Alternativ kann man da heutzutage die Hefe verwenden. Allerdings kann es passieren, wenn man zu viel Sauerteig verwendet und mehr Sauerteig drin ist als alles andere, dann wird dieses Brot ungenießbar. Das ganze Brot wird sauer. Und deshalb steht in der Bibel der Sauerteig als ein Symbol für die Sünde im Leben. Die Juden mussten also diesen Sauerteig ausräumen aus dem Haus, um damit zu zeigen, Gott hat die Sünde ein für alle Mal aus der Welt geschafft. Sie ist weg. Doch jetzt war hier eben in Korinth dieser Mann, der symbolisch gesehen diesen Sauerteig behalten hat. Dieser Sauerteig hat sich durch den ganzen Teig gefressen. Und die ganze Gemeinde verunreinigt. So wurde die Gemeinde ungenießbar für die Menschen und für Gott, weil sie übersäuert wurden. Paulus sagt, hey, da war doch dieses Lamm. Da war dieses Lamm, dieser Jesus. Jesus hat sein Leben gegeben, um eben diese Sünde auszuräumen. Er will nicht, dass wir sauer sind. Er möchte, dass wir genießbar werden für Gott und für die Menschen. Und dafür hat er alles gegeben. Er hat einen teuren Preis dafür bezahlt, damit das möglich wird. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, in den Medien gelesen, dieses Jahr im Sommer, da ist am Comer See in Italien ein Familienvater hier aus Baden-Württemberg in den See gesprungen, um seine Töchter zu retten. Die Töchter, sie sind in eine Strömung geraten und ja, sie standen in Gefahr, unterzugehen. Der Vater, er springt hinein und zieht diese zwei Töchter heraus und hilft sie, ins Boot hineinzukommen. Doch er selber schafft es nicht mehr. Er wurde von der Strömung mitgerissen und ertrank. Ein paar Tage später fand man ihn leblos. Das hat mich erinnert an das, was Jesus für uns getan hat. Er starb, damit wir leben dürfen. Damit wir befreit leben dürfen. Und dieses neue Leben, weil es eben so teuer war, sollten wir nicht irgendwie leben. Weil es so viel gekostet hat, legen wir das Alte ans Kreuz und lassen es dort liegen. Wir holen es nicht zurück und schleppen es mit uns herum. Wir sind jetzt wie ein Schmetterling, der ein neues Leben bekommen hat. Aber ein Schmetterling, er lässt den Kokon liegen. Den schleppt er nicht mit sich mit und versucht damit zu fliegen. Nein, der bleibt liegen und er ist befreit. Er darf sich freuen und dieses neue Leben genießen. Paulus sagt hier in Vers 8, lasst uns das Fest also nicht mit Brot aus altem Sauerteig feiern, der für Schlechtigkeit und Bosheit steht. Nein, wir feiern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und der Wahrheit. Gott hat uns ein neues Leben gegeben. Und das dürfen wir voll auskosten, genießen, diese Freiheit, die wir jetzt haben. Die Sünde, sie drückt uns doch nur runter, sie macht uns das Leben schwer. Das dürfen wir ans Kreuz bringen, dort liegen lassen, befreit leben, Jesus anbeten und uns freuen und fröhlich sein. Wir kommen zum letzten Punkt, Liebe sendet. Denn wir haben noch nicht ganz geklärt, wie sich die Gemeinde jetzt weiter verhalten soll, ganz praktisch. Und was passiert jetzt mit dem, der da ausgeschlossen ist im Umgang mit der Gemeinde? Paulus sagt hier sehr klare und sehr deutliche Worte und sagt, habt keinen Umgang mit ihm, esst nicht einmal mit ihm. Er zieht da wirklich einen sehr drastischen Strich. Doch zwei Punkte müssen wir hier beachten, wenn wir darüber nachdenken. Auf Deutsch hört sich das sehr hart an, was wir hier lesen. Und ich will das auch nicht schmälern. Aber ich glaube, wir können Paulus besser verstehen, wenn wir mal nachschauen, was er denn hier im Griechischen aufgeschrieben hat. Er verwendet hier ein Wort, das sich sehr mit unserem deutschen Wort Synergie ähnelt oder eigentlich das Gleiche ist. Paulus sagt also, schafft keine Synergien mit diesem Sünder, der sich Bruder nennt. Habt keine enge Verbindung mit ihm. Es bedeutet also nicht, dass wir die Straßenseite wechseln, wenn er uns entgegenkommt. So wie es zum Beispiel Zeugen Jehovas tun, wenn sie auf Ehemalige treffen. Dieser Bruder, der ausgeschlossen ist, er ist nicht giftig. Du sollst ihn nicht ignorieren. Du sollst ihm nicht zeigen, dass du ihn nicht leiden kannst. Nein, ganz und gar nicht. Sehr wertvoll ist hier auch der Hinweis, den Jesus uns gibt in Matthäus Kapitel 18. Wir haben den Vers vorhin gelesen. Es sagt, nachdem diese Person ausgeschlossen wurde aus der Gemeinde, sagt er, so sei er dir wie ein Heide und der Zöllner. Wisst ihr, was Heiden und Zöllner für Jesus waren? Das waren Menschen, die Jesus ganz besonders lieb gehabt hat. Mit denen er Zeit verbracht hat. Denen er seine Liebe gezeigt hat. Das war Missionsfeld für ihn. Dieser Bruder, der ausgeschlossen wird, wird also zum Missionsfeld. Der zweite Punkt, den wir beachten sollen, den Paulus hier meint, ist, es geht hier immer noch um einen Menschen, der sagt, er ist Kind Gottes, aber Sünde offensichtlich toleriert und auslebt. Also da müssen wir dann vorsichtig sein. Als Paulus hier in Vers 11 dann angelangt ist und auflistet, in welchen Fällen das alles zutrifft und wir nichts mehr oder vorsichtig sein sollten im Umgang mit unseren Brüdern und Schwestern, da dachte ich mir, oh, bin ich vielleicht manchmal zu lasch? Denn Paulus, er schreibt hier nicht nur von so einer krassen Sünde, also von der Stiefmutter, wenn man mit der schläft, sondern der bringt ja nochmal ganz andere Punkte vor. Er spricht hier von Unzüchtigen. Also das ist recht klar, von sexuellen Sünden. So Sex vor und außerhalb der Ehe, Pornografie und so weiter. Und diese Rubrik, die ist ja meistens für Gemeinden die Sünde, die unvergebbar ist. Ist aber nicht ganz so. Paulus geht hier noch weiter und schreibt hier von Habsüchtigen. Jemand, der nie zufrieden ist und immer mehr haben möchte, alles um sich schart und ohne mal auch abgeben zu können, ist nie zufrieden. Er sagt auch da Vorsicht. Er schreibt von Götzendienern, die anderes höher stellen als Gott, die auf andere Dinge mehr Vertrauen setzen als auf Gott. Ich glaube, spätestens an der Stelle müsstet ihr überlegen, ob ihr mit mir nochmal essen wollt. Wir haben unsere Kämpfe. Paulus geht sogar weiter und sagt, Lästerer. Das ist vielleicht selbsterklärend. Während Männer vielleicht eher mit den ersten zwei Punkten zu kämpfen haben, da werden Frauen wahrscheinlich an diesem Punkt eher ihre Herausforderungen haben. Dann schreibt er noch von Trunkenbolden und Räubern. Ihr kennt das Sprichwort. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wir reden sehr schnell über sexuelle Sünden. Die Sünde, die nicht vergeben werden kann, scheinbar. Paulus macht aber keinen Unterschied zwischen den und anderen Sünden. Wir finden in diesem Katalog wahrscheinlich alle mindestens eine Sache, wo wir sagen, ja, das ist meine Baustelle. Lasst uns vorsichtig sein, wie wir über andere denken und über sie reden und auch wie wir mit ihnen umgehen. Jeder hat an der einen oder anderen Stelle mit etwas zu kämpfen. Das Einzige, was uns befähigt, die wir hier sind, Gemeinschaft miteinander zu haben, ist, dass wir Schuld bekennen, sie ans Kreuz bringen und dort liegen lassen. Jesus ist unser Herr, nicht unser Fleisch. Jesus allein befähigt uns dazu, Gemeinschaft zu haben, untereinander und auch mit Gott. Und Paulus geht weiter und betont hier zum Schluss noch eine wichtige Sache. Paulus betont, wir Christen, wir leben ja noch in der Welt. Und wir werden dem nicht aus dem Weg können, dass wir immer wieder auf so Menschen treffen, die ja mit Sünden zu kämpfen haben oder die bewusst in Sünde leben. Und er sagt, das ist nicht schlimm, gar kein Problem. Auf die werdet ihr treffen. Und das ist sogar gut so, dass ihr auf sie treffen werdet. Wir Christen, wir leben nicht in einem Paralleluniversum. Leider ist es in der Kirchengeschichte immer wieder vorgekommen, dass Christen meinten, sie seien etwas Besseres und stellen sich höher und stellen so ein Paralleluniversum dar. Nein, wir Christen, wir sollen uns nicht abschotten und unser eigenes Ding durchführen. Alles muss immer christlich sein. Nee, darum geht's nicht. Wir sind Kontrastgesellschaft, nicht Parallelgesellschaft. Wir als Christen dürfen und sollen sogar durchaus Umgang mit Menschen haben, die noch nicht gläubig sind. Wir können nicht einfach aus dieser Welt verschwinden und so tun, wie wenn wir nicht da wären. Ein Dozent für Gemeindegründung sagte uns mal, dass er den Begriff Ungläubiger nicht mag. Denn der klingt so abwertend. Er spricht lieber von noch Nicht-Christen. Denn dieser Begriff, der erinnert uns gleichzeitig daran, dass wir erstmal nichts Besseres sind, dass wir nicht besser wieder unser Gegenüber sind, sondern der andere jemanden noch braucht. Dieser Begriff noch Nicht-Christen zeigt uns auf, hey, wir haben einen Auftrag. Wir haben noch etwas zu tun. Der andere, der mir da gegenübersteht, der braucht diesen Jesus. Wir müssen ihn von Jesus erzählen. Deshalb möchte ich dich ermutigen, pflege durchaus Freundschaften mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Denn sie brauchen Jesus. Lass sie nicht dein Leben prägen. Lass nicht ihre Sünde in dein Leben hineintreten, sondern auf eine gute Art und Weise Zeit mit ihnen verbringen. Lad sie zum Essen ein. Verbring Zeit mit ihnen beim Sport oder bei einem längeren Gespräch nach Feierabend. Wenn dein Gewissen es zulässt, trink ein Feierabendbier mit ihnen. Und vor allem bete für sie. Wenn du dann mit ihnen zusammenkommst, auf sie triffst, in deiner Klasse, auf der Arbeit, wo du auch bist, dann erzähl ihnen von Jesus. Erzähl ihnen davon, was Jesus in deinem Leben getan hat oder vielleicht immer noch tut, wie er eingreift in Situationen, die für dich vielleicht ja nicht zu bewältigen waren. Jesus war der Freund und ist ein Freund der Sünder. Wenn wir ihn kennen, dann können wir die Menschen um uns herum mit dem gleichen Herzen, mit der gleichen Liebe dienen und lieben. Und ihnen das Kreuz zeigen, was er auch für sie getan hat. Wir kommen zum Schluss und ziehen ein Fazit mal unter diesem Abschnitt, den wir uns gerade angeschaut haben. Mit diesem Abschnitt hier, Kapitel 5, lesen, dann merken wir, Gott nimmt Sünde sehr ernst. Aber noch viel ernster, und das will ich heute betonen, nimmt Gott unsere Rettung. Jesus ist nicht gekommen, um den Sünder zu verurteilen und einfach so stehen zu lassen, sondern um den Sünder zu retten. Er ist in diese gefallene Welt gekommen, um das, was kaputt war, was alles zerstört hat, zu heilen. Und das schließt dich und mich mit ein. Jesus möchte heilen und wiederherstellen. Und deshalb dürfen wir mit Hoffnung auf diesen Text schauen. Denn dort, wo Sünde ans Licht kommt, ans Licht gebracht wird, da kann Jesus handeln, da kann er wirken. Er will nicht bloßstellen, er will befreien. Er will nicht trennen, er will wiederherstellen. Und darum will ich jetzt auch beten. Ja, lieber Heiland, ich will dir Danke sagen, dass du auf diese Welt gekommen bist. Auf diese schmutzige Welt, die voller Sünde ist, um uns zu befreien. Um ein neues Leben zu ermöglichen. Ja, Herr, wir waren gefangen im Schmutz dieser Welt und wir haben mit vielen Dingen zu kämpfen gehabt. Doch durch dein Blut wäschst du uns rein. Danke, Herr. Wir können dich nicht gut genug dafür anbeten. Herr, und du siehst aber auch die Schuld, mit der wir doch immer wieder noch zu kämpfen haben, die uns befallen möchte und uns runterzieht. Möchte ich bitten, Herr, dass du uns die Kraft schenkst, es ans Licht zu bringen. Dass diese Sünde uns nicht weiter runterzieht und kaputt macht und uns zerstört. Unser persönliches Leben, aber auch das Leben mit unseren Mitmenschen. Herr, befreie du uns. Ja, Herr, und wir wissen aber auch, dass es noch viele Menschen hier in unserem Umfeld gibt, die dich ganz dringend brauchen. Möchte ich bitten, dass du uns gebrauchst als deine Boten. Dass du uns die richtigen Worte schenkst. Ja, auch die richtigen Beziehungen. Dass wir sie pflegen und dann in richtigen Momenten von dir erzählen. Schenk uns die Kraft dazu. Ja, auch für die kommende Woche will ich dich bitten, Herr, geh du mit uns und führe uns. Stelle uns die richtigen Menschen in den Weg, denen wir vielleicht etwas weitergeben können. Trag du uns durch, auch durch die schweren Situationen. Bewahre du uns vor dem Bösen und geh du mit uns. Ja, Herr, wir wissen, dass wir dieses Leben nicht alleine bewältigen können. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch deinen Heiligen Geist. Amen.